In der Grundschule gibt es in der 3., 4. Klasse die Aufgabe, aus ein paar vorgegebenen Begriffen eine kleine Geschichte zu machen. Beispielsweise aus Winter, Schnee, Schlüssel, Schloss, Kästchen. Ich glaube, Sie kennen die Geschichte, wenn Sie vorher zugehört haben. In seiner Praxis bastelt Stefan Näther aus ein paar Beobachtungen einen ganzen Lebensweg. Sagen wir mal Pokémon-T-Shirt, Nägelkauen, Einschlafproblem vielleicht. Er arbeitet nämlich als Erziehungsberater für die Stadt München und ist zu Gast hier im Notizbuch. Grüß Gott, Stefan Näther.
Grüße Sie.
Wir wollen über das Fabulieren und Geschichten erzählen sprechen. Wem erzählen Sie eigentlich Geschichten? Den Eltern, den Kindern, Jugendlichen?
In erster Linie erzähle ich es den Kindern, auch Jugendlichen und dann natürlich auch den Eltern, die oft dann in den Beratungen oder Therapiesitzungen mit dabei sind.
Ist das dann in Ihrer Praxis, in Ihrem Praxisraum?
Ich bin Angestellter bei der Stadt München an einer Erziehungsberatungsstelle und es ist im Grunde kein niedergelassener Therapeut, sondern arbeite als Therapeut in einer Beratungsstelle.
Das muss man sich dann so ein bisschen wie ein Büro vorstellen, oder gibt es eine Kuschelecke?
Gibt es auch, es gibt auch eine Kuschelecke, es gibt viele Tiere, es gibt Bücher, es gibt Spielsachen, es gibt aber auch für Erwachsene Material. Es gibt für Jugendliche Material. Ich arbeite auch sehr handlungsorientiert. Das heißt, es geht nicht alles über Sprache, sondern eben auch über Symbole und Gegenstände.
Bleiben wir bei diesen Geschichten, die Sie ja regelrecht erfinden. Sie lassen sich zwar von der Wirklichkeit wohl anregen, nehme ich an. Erzählen Sie mir, wie machen Sie das?
Ich würde vielleicht das aufgreifen, die Geschichte, die Sie ganz zu Anfang Ihrer Sendung dargestellt haben mit diesem Schatzkästchen. Für mich hat jeder Mensch ein Schatzkästchen in sich. Oft fehlt nur der Schlüssel dazu, die passende Lösung für das Problem zu finden. Und so verstehe ich mich jetzt als Therapeut oder Berater, dass ich dem Kind oder der Familie helfe, den Schlüssel zu finden, um die eigene Schatzkiste zu öffnen.
Aber mit Geschichten, die näher dran sind an dem Kind. Also das Märchen, das wir ganz zu Beginn der Sendung gehört haben, war von den Gebrüdern Grimm, war märchenhaft, war irgendwie, ich sag mal, ein bisschen weit weg. Nicht in unserer Zeit.
Ja.
Wie sind Ihre Geschichten?
Ja gut, da müsste ich das aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie sich für Pokémon oder die Lehrerin für Pokémon interessiert. Man sieht das dann oft auch bei den Kindern, dass sie das auf den T-Shirts drauf haben oder der Schulranzen entsprechend ist. Ich versuche die Interessen oder die Lebenswelt der Kinder mir möglichst zu erschließen und die Geschichte dann auf dem aufzubauen, damit das Kind oder der Jugendliche möglichst stark mit dem Protagonisten der Geschichte identifizieren kann, weil das meines Erachtens schon die größte heilsame Wirkung hat, eben die Identifikation damit.
Erfinden wir doch mal eine Geschichte. Also das Kind wird jetzt zu Pokémon oder ist es der Pokémon sozusagen nebenbei und hilft oder wie?
Es ist beides möglich. Sowohl, dass der Pokémon zum Beispiel, jetzt wenn wir das Problem einkoten oder Probleme auf die Toilette zu gehen nehmen, dass man den Pokémon als Helfer neben die Toilette setzen kann in einer Geschichte, oder dass man auch das Kind beim Erzählen in diese Pokémon-Figur reinschlüpfen lässt. Das heißt, ich fange erst an, vom Pokémon zu erzählen und spreche dann das Kind direkt als du, als Pokémon an, sodass er sich direkt damit identifiziert. Was ich nur machen kann, wenn ich die Geschichte erzähle, live erzähle und nicht aus einem Buch herauslesen.
Was macht sie denn dann so sicher, dass das Kind oder vielleicht sogar der Jugendliche die Geschichte nicht von vornherein ablehnt und sagt, das ist ja blöd?
Ich halte die Geschichte möglichst offen. Also ich jetzt anders als zum Beispiel bei den Gebrüder Grimm, die dann das relativ genau beschreiben, was passiert, lasse ich sehr offen. Das heißt, das Kind hat selber die Möglichkeit, das in seiner Fantasie so auszugestalten, wie es gerne hätte, und ich frage auch nach. Das heißt, passt es so, wo bist du gerade, fällt dir noch was ein, und knüpfe daran auch wieder an, weil das, was Sie jetzt eben gerade erwähnt haben, das A und O ist, dass das Kind sich eben identifizieren kann und voll beteiligt ist und sich eben nicht von der Geschichte distanziert. Und
also das Kind hätte dann theoretisch auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt bleiben wir mal bei diesem auf dem Klo sitzen, und sagt, ich will aber ein Plumpsklo und ich will, dass das in den Bergen ist und ich will, dass Sommer ist. Und also
Ja, dann würde ich sagen, stell dir vor, du sitzt in den Bergen auf einem Plumpsklo und wenn es jetzt platscht, dann dauert es 2 Sekunden, bis es unten auf den Haufen aufklatscht und würde so
das würde dem Kind wahrscheinlich wahnsinnig Spaß machen, das zu hören.
Würde jetzt genauso lachen wie sie wahrscheinlich.
Genau, und wie draußen in der Regie sich alles amüsiert. wissen Sie denn am Anfang schon, wo die Geschichte hinausläuft?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Das macht auch meinen Beruf so spannend und interessant, dass ich immer was Neues lerne.
Aber gibt es denn nicht irgendwelche Handlungsschemen, dass man, wo Sie sich dran richten können, dass Sie sagen, so kann ich diese Geschichte konstruieren, dass sie spannend bleibt?
Dass sie spannend bleibt, das ist eher, sage ich jetzt mal, die Kunst des Erzählens. Der Konstruktionsplan ist der, wie das Leben an sich ja konstruiert ist, wie auch Märchen dann eben konstruiert sind, dass es ja immer eine Krise gibt im Leben und dann wieder die Zeiten, sage ich jetzt mal, wo es wieder geht. Also wenn man sich das auch so vorstellt, das Leben als ja, Lebenslinie, dann gibt es immer Kurven und dann wieder Zeiten, wo man eben diese Krisen bewältigt hat.
Jetzt sind Sie Erziehungsberater. Ja. Jetzt sollen Sie ja das Kind irgendwo hinbringen.
Richtig.
Ja.
Davon wollte ich jetzt eben gerade sprechen.
Entschuldigung.
Also eine Krise kann jetzt zum Beispiel sein, dass das Kind nicht auf die Toilette gehen mag, dass es Angst hat, in die Schule zu gehen und, und. Das ist mein Beruf.
Mhm.
Und das ist sozusagen die Krise und ich versuche dann mit dem Kind, und jetzt komme ich auf dieses Schatzkästchen zurück, seine Ressourcen auszupacken, diesen Schatz auszupacken, sodass das Kind dann diese Ressourcen nutzen kann, um die Krise zu bewältigen und sich weiterzuentwickeln.
Ja, kommt dann am Ende sozusagen ein Ratschlag per Holzhammer übergebraten, oder?
Überhaupt nicht. Vielleicht kann ich so erklären, wie es in einem Bilderbuch, was ich jetzt auch hier dabei habe, beschrieben ist. Da geht es um Anna und die Wut, kennen vielleicht auch viele Hörer. Und die Anna hat mit ihrer Wut zu kämpfen und probiert vieles aus. Also sie versucht es runterzuschlucken.
Hier ist ein ganzer Bücherstapel. Ich wollte gerade danach blättern und suchen.
Der Opa von der Anna
jetzt hier.
Macht eben einen Vorschlag, probier doch mal die Wut wegzutrommeln. Und mit diesem Wegtrommeln gelingt es der Anna, ihre Wut auf einmal in den Griff zu bekommen. An sich jetzt vielleicht nicht die Lösung, die wir uns Erwachsenen sofort denken, dass das eine Möglichkeit ist, mit der Wut umzugehen. In meiner Praxis lerne ich das aber immer wieder, dass Kinder ganz besondere und gerade Lösungen finden, wo wir Erwachsenen überhaupt nicht dran denken, so mit ihren Problemen umzugehen und Lösungen zu finden.
Ich habe es gerade gesagt, Sie haben da einen ganzen Stapel ja. von Büchern dabei. Nach welchen Kriterien wählen Sie die aus?
Also wenn die Bücher wähle ich aus, sozusagen, wenn ich am Ende einer Sitzung was vorlesen möchte, das setzt sich dann die Familie im Kreis um mich rum und wir lesen eine Geschichte. Das heißt, wenn ich eben keine Geschichte selbst erfinde. Und ich habe jetzt hier verschiedene Themen einfach mitgebracht. So, ich sage mal, die Klassiker in der Erziehungsberatung sind eben Eifersucht. Das heißt,
was ist da dabei bei Eifersucht?
Bei Eifersucht habe
also
ich
Eifersucht mal, ist vor allem zwischen Geschwistern.
Richtig, ja. Mhm. Geschwisterstreit und Eifersucht. Mhm. Da gibt es zum Beispiel dieses Buch von Boje und Brix Henker. Klar, dass Mama Ole lieber hat. Und wenn man das Buch dann umdreht, ist der Titel klar, dass Mama Anna lieber hat. Und hier werden eben beide Perspektiven von den Geschwistern jeweils von einer Seite erzählt und in der Mitte treffen sie sich.
Das ist lustig, dieses Buch. Das muss man also nicht nur einfach umdrehen, das muss man irgendwie um 180 Grad drehen.
Richtig.
Also es ist völlig verquer. So, nehmen wir noch ein Buch.
Ja, dann...
Wieder rumpelt es hier auf unserem Regietisch. Das geht übers Mikrofon, ist aber nicht so tragisch, hoffe ich.
Sollen wir nochmal Streit nehmen?
Ja, nehmen wir Streit.
Streit. Zum Beispiel dieses Buch, das ist auch für die ganz Kleinen. Du hast angefangen von David McKee. Hatte ich allerdings auch erst neulich ein Ehepaar, den habe ich das auch zum Lesen mitgegeben.
Aha, ist aber schon wieder zurückgekommen
zum Glück. Ist zurückgekommen, sie haben aufgehört zu streiten. In dem Buch geht es darum, dass sich so zwei kleine Monster streiten. Und
ein blaues und ein rotes.
Richtig. Der Streit wird immer heftiger, bis der Berg, der ursprünglich zwischen ihnen lag, in Schutt und Asche liegt. Und das Buch endet dann damit, dass das Streiten eigentlich Spaß gemacht hat, nur leider ist jetzt eben der Berg kaputt.
Tja.
Sie schauen mich jetzt fragend an, wo bleibt da der der pädagogische Rat.
Genau.
Frage ich Sie, was bleibt?
Kein Berg jedenfalls.
Ein Verlust und trotzdem hat es Spaß gemacht. Eine Erfahrung wahrscheinlich, die alle Eltern bestätigen können.
Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Stefan Näther, Erziehungsberater aus München. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren im Notizbuch.